Heute lohnt es sich so sehr, dieses Gespräch bis zum Ende zu hören. Und zwar mit Anastasia Umrik. Sie ist geboren in Kasachstan und ist dann irgendwann als Spätaussiedlerin mit ihrer Familie nach Deutschland. Und zwar deswegen, weil sie sich erhofft haben, dass dort die medizinische Versorgung besser ist. Denn Anastasia hat bereits im Kindesalter eine gewisse Krankheit bekommen. Und zwar lautet die offizielle Diagnose spinale Muskeltrophie. Bedeutet, sie wird immer schwächer und schwächer und schwächer als Kind. Und die Ärzte haben dann gesagt, also, das Kind wird mit 11 sterben, maximal mit 18. Und dann ist etwas sehr Außergewöhnliches passiert. Nämlich gar nichts. Es stirbt nicht, hat sie geschrieben auf ihrer Webseite. Ganz im Gegenteil, ich werde immer stärker und vor allem innerlich stärker. Und sie ist so wundervoll, entwaffnend, ehrlich, auch mit sich selbst. Und das liebe ich so sehr an Anastasia. Und zwar hat sie geschrieben, ich habe alle Merkmale eines zur Randgruppe gehörenden Menschen. Weiblich, Ausländerin, Arbeiterkind und dann auch noch behindert. Und dann schreibt sie weiter, doch am Ende zählt das alles nicht. Denn wie könnte es sonst sein, dass mir so viele attraktive, wohlhabende, gesunde und topgebildete Menschen begegnen, die todunglücklich sind. Und Anastasia hat für sich entschieden, nie wieder ihr Licht zu dimmen, um andere vielleicht nicht zu blenden. Nie wieder, hat sie gesagt, macht sie das. Sie erzählt auch sehr, sehr persönlich von dem Punkt, an dem sie sich entscheiden musste. Bleibe ich jetzt hier oder verändere ich irgendwas? Weil so, wie es jetzt gerade ist, macht es gar keinen Spaß. Also kann ich mich höchstens noch dazu entscheiden, wirklich mein Leben selbst in die Hand zu nehmen und selbst zu verändern, in dem Rahmen, in dem es mir einfach möglich ist. Und das hat sie mit Bravour mehr als geschafft. Und davon erzählt sie heute in ihrer sehr, sehr inspirierenden Lebensgeschichte. Ganz viel Freude heute mit Anastasia Umrik. Im Oldest Soul Podcast, Let's Go Intro.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Liebe Anastasia, ich habe dich fühlen dürfen, ich habe dich kennenlernen dürfen auf dem Society Event in Berlin und mir ist deine Energie sofort aufgefallen, wie wundervoll, kraftvoll und ja, wie inspirierend deine Aura so ist. Und wenn man deinen Namen jetzt in eine berühmte Suchmaschine eingibt, dann kommen da ja sehr interessante Vorschläge. Was denn die Anastasia so alles ist und was sie vielleicht nicht ist und so weiter. Was glaubst du denn, wenn jetzt ein Mensch deinen Namen da eingibt und er liest sich einfach mal so ein bisschen was über dich durch? Was glaubt er denn, was du denn so den ganzen Tag eigentlich machst?
Ich glaube, wenn man mich sucht in dieser Maschine, dann ist man schnell verloren, weil da ist so viel an Informationen, dass man gar nicht mehr weiß, was genau macht die jetzt? Wer ist das jetzt? Irgendwie interessant, aber zu viel. Und ich glaube, das ist das Gefühl, wenn man ja meinen Namen da eingibt. Und das kann ich noch nicht mal jemandem verübeln, weil ich habe schon viel gemacht. Und viel ist auch in der Öffentlichkeit. Und deshalb ja, kann man viel finden und gleichzeitig bin ich so eine Persönlichkeit, wenn man mich sieht oder mit mir, also neben mir sitzt, ist es eine andere Wirkung, als wenn man mich im Internet sieht, ja.
Ganz sicher, ganz sicher. Das ist, glaube ich, bei jedem Menschen ja auch so, ne? Dass einfach diese Energie, die der Mensch ausstrahlt, auch nochmal einen ganz anders berührt, wie wenn man einfach nur so ein oberflächliches Bild von einem hat. Ne? Deswegen ist ja auch diese Social-Media-Kultur, finde ich, total befremdlich, weil man weiß ja gar nicht mehr, wer ist der Mensch eigentlich dahinter oder was zeigt er denn eigentlich von sich, ne? sozusagen.
Genau, was ist Marketing, was ist einfach nur eine hübsche Fassade oder ein guter Text und was ist echt, wie fühlst du dich an? Und gleichzeitig, ich versuche auch auf Social Media immer wieder kritisch auch auf mich selber zu gucken und sagen, fühle ich mich wirklich so, also sehe ich so aus oder bin das ich oder wollte ich da irgendwen beeindrucken oder ja, und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Ja, ja, voll. Ich glaube, das ist so eine wichtige Frage, die wir uns alle immer mal wieder stellen dürfen. Warum mache ich das eigentlich gerade, was ich jetzt gerade tue? Ist es irgendwie Haschen nach Aufmerksamkeit oder will ich eigentlich irgendwas geben? Ich habe letztens übrigens von einem sehr, sehr guten Coach, den ich eigentlich aus der Musikproduktion aus Amerika kenne, er hat gesagt, sein Leben hat sich komplett in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, öffentlichkeitswirksames Arbeiten hat sich komplett verändert, indem er einfach nur eine Mindset-Sache geswitcht hat. Weil, das kennst du, glaube ich, genauso gut, wie ich es auch kenne, so dieses Performen, dieser Performance-Gedanke. Ich mache jetzt etwas und das müsste dann hoffentlich im Algorithmus so gut wie möglich performen, dass dann vielleicht irgendwas zurückkommt, dass vielleicht Menschen irgendwie mein Buch kaufen, meine Musik kaufen, auf meine Konzerte kommen, auf meine Vorträge kommen. Na, wir machen das immer, um dass es möglichst gut performt, um dass es irgendwas bewirkt. Und so war es bei ihm auch. Und das war immer voll anstrengend. Er hat gesagt, das ist so anstrengend, immer irgendwie was zu kreieren, was dann am bestmöglich performen sollte. Und er hat gemeint, sein Game Changer in dem ganzen Leben war, dass er die Performance umgeswitcht hat in Giving. Also quasi er gibt mit dem Content etwas in die Welt hinaus, was der Welt hilft sozusagen. Und ob das jetzt was zurückbringt oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle in dem Moment, in dem er es gibt. Na, und das finde ich auch alleine, wenn man es schon beschreibt, macht das eine ganz andere Haltung in einem auf. So, ich habe jetzt zum Beispiel in deinem Fall, ich habe ein Buch geschrieben und ich schenke das der Welt, um Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen, Menschen zu inspirieren. Anstatt ich schreibe dieses Buch, um dass es sich möglichst oft verkauft und dafür muss ich jetzt möglichst viel auf Social Media tun. Na, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Dinge um die gleiche Handlung herum. Und das finde ich so spannend, was das mit uns ausmacht, finde ich.
Ich stimme dir zu 100% zu und merke aber selbst immer wieder, wie wir konditioniert auch werden und wurden. Durch diese Industrie, durch Kapitalismus, die Zahlen ist das, was zählt. Und ganz, ganz bisschen ist es auch so, jeder, der schon mal ein Buch geschrieben hat, weiß, wie viel Arbeit das ist.
Ja.
Und wenn das dann, oder auf Social Media auch, man setzt sich hin und denkt, okay, let's go, wir verändern jetzt die Welt. So, da mit dieser Energie. Und dann sehen es halt nur 15 Leute oder 50. Und denkt man so, oh Mann, ist zu wenig. Und gleichzeitig, stell dir mal vor, mit dir im Raum sind 50 bis 100 Leute. Das ist ganz schön viel. Ja. Das ist nicht wenig. Aber wir sind so auf Social Media von den großen Influencern oder von den Stars, so sagen wir mal, gewöhnt, ab 5.000, ab 10.000, dann wird es rentabel. Und das ist Quatsch. Du brauchst nicht viel, du brauchst aber die richtigen.
Ja, ist so.
Die richtigen Menschen, die richtigen Freunde, die richtigen Fans bei dir, ja, dass die immer zu deinem Konzert kommen. Du brauchst nicht viel, aber du brauchst konstante Fans. Und ich brauche auch eine Community, die einfach zu mir hält, auch wenn ich mal einen Fehler mache oder nicht bei mir bin oder was auch immer, ja, Fehler passieren und dass sie trotzdem sagen, ey, Anastasia, seit so vielen Jahren bin ich schon am Start und ich halte immer noch zu dir. Und die Leute brauchen wir, ja. Und Zahlen sind am Ende halt leer. Also dass jetzt 5000 sind, die dir folgen, aber die eigentlich mit einem Groll deine Musik hören. Weil
ja.
Das, oder mein Buch lesen oder was auch immer, ja. Aber ja. Mit welcher Energie lese. Also ich möchte lieber 100 Leute haben, die so richtig am Start sind. Ich sage, ich komme heute live und dann sind da 99 Leute da. Wow. Das ist halt cool, ja. Und nicht irgendwie, ja, Leute, die einfach nur gucken, weil die wissen wollen, wie ich mein Gesicht eincreme oder so.
Ja. Ja, voll. Und ich glaube, dass eben das Gesetz der Resonanz noch viel stärker wirkt, wenn wir in dieser Energie des Gebens sind, dann ziehen wir, glaube ich, diese Menschen noch viel, viel höchstwahrscheinlicher an, wie wenn wir eine breite Masse versuchen zu erreichen, indem wir einfach alles zuschwemmen in dem Performance-Gedanken. Weißt du, was ich meine? So, es muss jetzt irgendwie, ja. Das ist auch dieses, es macht dann alles so eng auch, finde ich. So, ach, ja, es muss jetzt ja irgendwie zu was führen, weil ich habe da ja so viel Arbeit reingesteckt. Ne? Weißt du, was ich meine? Anstatt dieses
ja,
Release it, let it go und dann passiert genau, natürlich nicht diese Selbstaufgabe, sondern ist mir egal, was damit passiert, sondern eher schon auch dieses, boah, jetzt loslassen und es ist dann auch in dem richtigen Raum. Es resoniert genau mit den Menschen, die das gerade brauchen, so nach dem Motto, ne? Dieses Vertrauen auch zu haben, wenn man was kreiert.
Ja, ich bin durch Zufall quasi, du weißt schon, vor 2 Jahren auf ein Buch gekommen von einem Herzchirurgen aus Hawaii. Und der hat geschrieben, der hat es wissenschaftlich analysiert mal über die Kraft des Herzens. Und als du jetzt darüber gesprochen hast, habe ich gedacht, Kraft, die Resonanz und diese ganzen Sachen. Im Grunde genommen geht es um das Magnetfeld des Herzens. Und das hört sich jetzt so esoterisch an, aber es ist so. Und es gibt eine Kraft in uns, in unserem Körper, das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass wenn du in die Weite gehst und mit dem Herzen, und das hört sich ja so leicht an, arbeite mit deinem Herzen, agier mit deinem Herzen, bestell die Menschen mit deinem Herzen. Hört sich so, hä, was, wovon redet die?
So kalenderspruchmäßig, ne?
Ja, ja, so, ah, come on, mit dem Herzen, bla bla bla. Ja, das kann ich, so, kann ich verstehen und gleichzeitig, ich habe es erfahren. Ich habe es einfach selbst erfahren. Wenn ich mit der Logik rangehe und ich bin ich habe einen nerdigen Anteil in mir, ich kann analytisch, ich kann sehr kopfmäßig und so kapitalistisch und so. Und da funktioniert es einfach nicht. Das habe ich halt auch gemerkt. Wenn ich aber mit der Erdung, mit meinem Körper und dann mit meinem Herzen einen Raum betrete, habe ich eine ganz andere Kraft, eine ganz andere Wirkung und die Leute reagieren anders auf mich. Und es kommt dann anders und besser. Es kommt besser. Und ich habe es früher auch nicht geglaubt. Ich war sehr, sehr kritisch mit allem, was in diese Richtung ging und habe immer gesagt, vor allem, weißt du, ich habe ja eine sichtbare Behinderung und wenn mir dann jemand erzählt, du kannst mit der Kraft deines Herzens dein Leben kreieren, ja, come on, ne, Quatsch. So, was redest du? Ich habe auch immer gesagt, es können nur Leute reden, die privilegiert sind. Heute bin ich selber so, die so das sagt, weil ich es erfahren habe. Und ich bekomme auch richtig Gänsehaut, wenn ich so darüber rede. Einfach weil es stimmt einfach. Ich kann es ja auch nicht ändern, aber es stimmt.
Hast du da so einen Schlüsselmoment in deinem Leben gehabt? Weil du hast tatsächlich auf deiner Webseite einen, ich finde das so cool übrigens, wie offensiv du einfach auf deiner Webseite auch schreibst. Ich finde das so toll, weil du einfach kein Blatt vom Mund nimmst. Und so habe ich dich auch wahrgenommen auf dem Event. Du hast geschrieben, ich habe alle Merkmale eines zur Randgruppe gehörenden Menschen, weiblich, Ausländerin, Arbeiterkind und auch noch behindert. Du nennst einfach die Dinge so beim Namen, so bam, so ist es. Und da muss es auch niemand mehr interpretieren oder irgendjemand so vor vorgehaltener Hand so ho, ho, ho. Na, ich sage es einfach vorher selbst, bevor es irgendjemand denkt, so nach dem Motto. Na, das ist einfach so krass. Möchtest du mal vielleicht diesen Moment auch mal beschreiben, wenn es denn da einen gibt, wo du sagst, ach krass, diese ganzen Kalendersprüche, jetzt fühle ich ihn. Jetzt fühle ich das mit dem Herzen. Das ist ja krass. Die hat es tatsächlich einfach wahr, ne?
Boah, da müsste ich jetzt ein bisschen zu weit ausholen. Ich will gar nicht die ganze Stunde dafür quasi opfern. Kurze Werbeeinlage steht in meinem Buch. So die ganze Geschichte. Aber trotzdem möchte ich gerne einen Schlüsselmoment erzählen. Und ich war in einer Krise und mir ging es überhaupt nicht gut vor ungefähr 10 Jahren. Da war ich Ende 20 und habe gemerkt, ey, ich habe ein Problem. Ich fühle mich anders, als ich leben kann. Ich fühle mich wie J-Lo, sehe aber nicht so aus. Das ist ein Problem. So, ja, und das ist natürlich sehr salopp formuliert, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Und ich will mich bewegen, ich habe Energie, ich habe so viel Power. Und was mache ich denn mit der Power, wenn ich meine Arme nicht heben kann? Wie schaffe ich das, meine Kraft zu kanalisieren, zu bewegen, zu aktivieren und sie sichtbar zu machen, wenn ich doch eigentlich nichts kann? Und wenn man mich sieht, zumindest damals war es so, oder so habe ich es wahrgenommen, ja, dann sieht man ja erstmal nicht meine Kraft, sondern man sieht erstmal nur eine junge Frau im Rollstuhl, ja, was kann die denn schon? Und dann habe ich habe auch keinen Therapeuten gefunden, ich habe nichts, es schien alles so ausweglos. Ich habe so irgendwas angefangen und es funktioniert nicht. Oder da, es funktioniert nicht. Die Beziehung funktioniert nicht. Es hat einfach nichts funktioniert. Und dann hatte ich eine Nahtoderfahrung und es hört sich jetzt auch cheesy an, aber es ist so, es war mein größter Geschenk vom Leben, weil das Leben hat mir klar gezeigt, ey, wenn du jetzt nicht beginnst, deine Essenz zu leben, dann bewege ich dich von hier fort. Also wenn du jetzt hier nicht deinen Arsch hochbekommst, dann bist du einfach weg vom Fenster, weil so wie du lebst, braucht die Welt dich nicht. Und das war wie so eine Art Weckruf und zwar sehr knallhart, ja. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, Leben, aber ich bin nicht gläubig, deswegen, ich habe nie zu Gott gebetet, weil ich glaube, wir sind die Götter selbst. Und ich habe nie zu Gott gebetet, aber ich habe so das Leben, das große Ganze angebetet und habe gesagt, okay, dann benutzt mich. Ich habe keinen Plan. Mhm. Ich habe kein fucking Plan. Mhm. Ich habe auch nicht die Weisheit. Ich weiß es nicht. Ich habe eine Ahnung, ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht wohin. Und dann habe ich so angefangen, weil das ein Moment war von tiefster Demut. Ich habe keine Ahnung, wie das Leben geht. Habe ich mich dem Leben hingegeben. Und dann passierte die Magie. Und weil ich in dem Moment, weißt du, so empfinde ich das im Nachhinein, mein Herz war wie in so einer Art Schale. So hart geworden durch viele Verletzungen in meinem Leben. Und dann ist es so auf den Boden geknallt. So, ja, und zerbrochen quasi. Aber das Herz zerbricht nicht. Es zerbricht ja nur die Schale. Und wenn das dann so endlich in der Weichheit da liegt, in der Verletzlichkeit, ab dem Moment beginnt die Magie. Kopf aus und das Herz ist so, ja, so rein, ja, so, es liegt so da. Und dann kamen so die Menschen zu mir auf einmal und haben gesagt, hey, ich sehe irgendwie das und das in dir. Das siehst du? Wow, krass. Ich habe jahrelang dafür gebetet, dass es klappt. Oder ich habe auf einmal Leute kennengelernt, die mir Sachen geschenkt haben oder einen Kontakt hatten. Und auf einmal bewegte sich alles und ich, wie so ein Puzzle, was sich zusammensetzt. Ich so, oh, was passiert hier denn? Krass. Ja, und 10 Jahre später oder 8 Jahre nach der Nahtoderfahrung kann ich echt sagen, so wie ich heute bin, wollte ich immer sein. Und das ist für mich persönlich das schönste Kompliment für mich selbst. Weil ich, natürlich habe ich jetzt immer noch Ziele, ich bin immer noch manchmal unzufrieden oder will noch ein bisschen was erreichen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen gehe ich bestimmt 5-mal in der Woche happy ins Bett.
Hm.
Und die anderen zweimal bin ich einfach zu müde, um was zu fühlen. Aber ich bin so richtig von Grund auf glücklich und dafür habe ich echt viel getan. Und das ist, ja, und seitdem weiß ich, die Logik, ja, die kann dich so ein bisschen führen, aber eigentlich nicht. Der Kopf hält dich immer nur da auf, wo du schon warst. Und deswegen Kopf aus und dann so richtig die Hingabe.
Hast du da für dich Tools, wo du sagst, da kann ich einfach zuverlässig meinen Kopf wirklich ausschalten und mein Fühlen einschalten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja selbst auch Breathwork-Teacher und die Atemarbeit hat mir sehr geholfen.
Mhm.
Und zwar der verbundene Atem, also nicht nur das Regulieren vom Nervensystem, sondern wirklich in eine tiefe Trance zu gehen. Und da kann ich sehr, sehr gut Sachen empfangen und sehen und meinen Kopf ausschalten. Das hilft mir sehr. Also alles, was ich quasi den anderen Menschen beibringe, mache ich auch selbst für mich. Und mir hilft es auch wirklich tatsächlich Musik auch, weil Musik erinnert. Und ich, das habe ich auch gelernt übrigens. Das wollte ich auch dir erzählen. Und es macht einen Unterschied, welche Musik du hörst. Und wenn ich mitbekomme, ich weiß, die Geschmäcker sind unterschiedlich. Das weiß ich. Aber es macht was mit deinem Unterbewusstsein und deiner Lebenseinstellung, wenn du permanent leidvolle Musik hörst. Aus eigener Erfahrung. Und deswegen höre ich immer nur Musik, bei der ich das Gefühl habe, sie bringt mich hoch.
Mhm.
Also sie öffnet oder und bringt mich hoch. Nicht mehr schnulzige Gedönse.
Mhm.
Auf gar keinen Fall.
Mhm.
Weil das was mit einem macht. Vielleicht, ja, Jazz ist nochmal so ein bisschen ein Unterschied, finde ich. Also das Jazz kann auch beruhigen und nicht nur die Traurigkeit hochholen. Aber ich würde immer gucken, auch was für Text wird mir da eigentlich erzählt. Also was wird da genau transportiert. Und ja, also das ist irgendwie nochmal wichtig, auch mal in der Öffentlichkeit zu sagen, alles, was wir zu uns nehmen, auch über die Ohren, auch über den Mund, auch über die Gerüche, macht was mit uns. Und ich, ja, und zu deiner Frage, was mich ins Fühlen mehr bringt oder ins Herz, ist, dass ich wirklich ganz klar gucke und überlege, was habe ich heute konsumiert und was mache ich hier gerade eigentlich, ja? Und seit ich so achtsam bin, auch mit was ziehe ich überhaupt an oder was esse ich? Von Zucker bin ich noch nicht weg, aber möchte das unbedingt.
Mhm.
Das macht was mit uns. Ja.
Ohne Frage. Es ist alles, was du gerade erzählt hast, hat, glaube ich, den gemeinsamen Nenner Energie und Schwingung. Ne? Das heißt,
ja, genau.
Musik hat einfach auch eine ganz krasse Schwingung und der Körper übernimmt diese Schwingung ja auch.
Genau, total. Und ja, und der Körper ist ja eigentlich nur so ein Spiegel. Spiegel von dem, was in dir ist, womit du dich umgibst.
Total.
Deswegen ist nach meinem Gefühl auch so Schönheit so wichtig, also die Ästhetik, weil wenn man, ich sage das immer wieder in meinem Coaching auch, nichts gegen Jogginghosen, überhaupt nicht. Aber wenn man so eine alte Hose hat, die man immer so anzieht, ja, und dann denkt, oh, wieso läuft mein Business nicht?
Hm.
Willst du dich nicht einmal anziehen, was dich so eher pusht oder dich gut fühlen lässt? Weil dadurch kannst du auch anders arbeiten. Weil wenn du immer etwas anziehst, was bequem und schluffi-mäßig ist, ist es halt schwierig. Also hört sich jetzt bestimmt total verrückt an, aber so habe ich es erfahren.
Ich fühle das so sehr, weil das hat ja auch, ist auch ein Selbstwertthema, finde ich. Wie wertvoll oder wie wichtig ist es mir denn eigentlich, wie ich mich gerade fühle? Mhm. Also ich kenne ganz viele Menschen, die, selbst wenn sie zu Hause im Homeoffice sitzen, da gehöre ich auch dazu, dann dusche ich mich natürlich selbstverständlich und ich richte mich so her, als ob ich außer Haus gehen würde, auch wenn ich vielleicht den ganzen Tag gar niemanden sehe, ne? Weil es ist ja quasi ein Date mit einem selbst. Wieso ist es weniger wert, als wenn jemand dazukommt? Und total, genau die Schwingung nimmt man auch an, ne? Und genau die, und dann greift das Resonanzprinzip. Na, wenn ich quasi einen Minderwert, ne, da sind wir beim Thema minderwertig, ne, wenn ich den quasi praktiziere, dann brauche ich mich nicht wundern, dass auch ein Minderwert in Form von einer anderen Energie, vielleicht in Form von Business-Erfolg, auch genau da andockt. Also das fühle ich total, was du erzählst.
Meine Einladung ist einfach, bei allem, was du berührst, zu gucken, wie fühlt sich das für mich jetzt an? Also wie, ich streiche jetzt auch nicht die ganze Zeit meine Möbel, muss ich jetzt ja auch mal sagen. Ne? Aber trotzdem, sich einmal umzugucken, wie fühlt sich die Lampe an? Wie fühlt sich der Teller an? Also, und du wirst bei allem in deinem Leben merken können, ah, das ist gut, ach, das ist nervt oder ah, das passt nicht mehr. Und so erweiterst du deinen Radius an deiner Energie, vergrößerst und veränderst sie und dadurch, und dann denkst du nur ein, zwei Jahre später, wie konnte ich das mal mit mir machen lassen? Mhm. Oder wie konnte ich da überhaupt leben? Oder wie konnte ich das anziehen? Und so, ja. Aber hattest du auch so einen Moment, wenn ich dir die Frage aufstellen darf?
Einen Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich mein Herz quasi eine gute Sprache spricht, meinst du?
Ja, genau. Dass du dachtest, aber das ist ja gar nicht so, wie alle immer dachten, über den Kopf und dass der Körper einfach funktioniert, sondern dass es irgendwie anders auch geht.
Also wenn ich da zurückgehe, dann habe ich die Erfahrung auch mit Musik gemacht, als mein Vater mir das erste Mal Musik vorgespielt hat, wo ich mir gedacht habe, wie fühlt sich das denn jetzt an? Das fühlt sich ganz anders an. Man verliert so Raum und Zeit und alles schwingt in einem und ich möchte das auch können. Ich möchte das selbst können. Und das war auch die Motivation für mich. Mein Vater hat mir die Beatles vorgespielt. Ich war natürlich ein kleiner Junge und habe das irgendwie überhaupt nicht verstanden, was da passiert. Ich habe nur die Energie gespürt. Ich so, wow, okay, das übermannt mich komplett. Und dann bin ich immer, egal welcher Wochentag, auch sonntags, bin ich um 5 Uhr dann unten auf der Matte gestanden, habe dann diesen Plattenspieler angemacht. Meine Eltern sind komplett verzweifelt, weil ich immer nur Musik hören wollte, weil ich diese Energie von außen einfach so toll fand. Und ja, ich habe für mich gemerkt, dass es nichts Schöneres gibt, wie das auch selbst kreieren zu können. Und das war immer das, was ich in meinem Leben wollte. Menschen eine Freude damit zu machen, womit man selbst auch Freude hat.
Weißt du, was ich mich frage, immer wieder, und ich habe noch keine Antwort darauf, dass ich das so spannend finde, dass zum Beispiel mit dir die Musik das macht. Bei mir auch, also ich mag Musik, aber wirklich nur als Konsumentin. Ich habe nie das Bedürfnis gehabt, in irgendeiner Form musikalisch tätig zu sein. Gott sei Dank für die anderen.
Das also, weiß man nicht.
Ja, aber ich glaube, es ist schon besser so. Und aber trotzdem, und die einen haben so einen Impuls, immer zu schreiben. Oder die haben einen Impuls, keine Ahnung, Kleidung zu machen. Also, und woher kommen diese Impulse? Das habe ich in der Tiefe, ich habe Theorien, aber ich habe in der Tiefe das noch nicht ganz gefunden.
Du meinst, ob das eine Veranlagung ist oder ob das irgendwo ganz woanders herkommt, ob das ja, das ist eine gute
Frage. Ob man mit so einer Art Aufgabe schon geboren wird. Und das ist so, das ist der Kern und das musst du jetzt entdecken, entfalten und leben. Oder ob das eine Veranlagung ist aus der Ahnenlinie oder vergangene Leben, das weiß ich nicht.
Also wenn man einfach nur Kinder anguckt, ich glaube ja, Und ich glaube auch nicht, dass es so ein ganz spitzes Feld ist. Ne? Also da ist schon mal ganz klar, sie wird jetzt Elektroingenieurin für Raketenbau, sondern das ist, glaube ich, einfach so ein, ich glaube schon so ein bisschen eingeengtes Feld, wo man wie so ein Magnet hingezogen wird, glaube ich. Und wenn man auch Kinder anguckt, na, also manche haben mit, keine Ahnung, mit Bewegung gar nichts zu tun. Die sitzen den ganzen Tag im Zimmer und lesen und malen. Andere können damit gar nichts anfangen. Die müssen raus auf Bäume klettern und irgendwelche Bälle von A nach B schlagen. Na, also das heißt, ich glaube, dass Kinder auch schon so ganz früh so eine intrinsische Richtung haben, wo sie es hinzieht. Na, wo können sie nicht mehr aufhören, das zu machen? Und ich glaube, das ist auch, da habe ich auch letztens mit Kurt Tepperwein besprechen dürfen, der hat auch gesagt, ja, Berufung und so weiter. Ne? Das ist so diese meistgestellte Frage, wie finde ich denn meine Berufung eigentlich? Und er hat gemeint, ne, stell dir zwei Fragen. Und die Schnittmenge von diesen beiden Fragen ist höchstwahrscheinlich deine Berufung. Und das ist so simpel, wie es nur geht. Ne? Das heißt, erstens, was kann ich gut? Und zweitens, was macht mir Freude? Und wenn die beiden Dinge zusammenkommen, dann ist da schon mal sehr viel an Grundlage da.
Ja, das stimmt.
Relativ simpel.
Dann sollte ich, glaube ich, DJ werden.
Ja, guck.
Ja, guck mal. Und wenn man mich dann in der Suchmaschine sucht, dann ist man noch verwirrter.
Sehr gut. Du hast so einen geilen Titel, finde ich, für dein Buch gewählt. Du bist in einer Krise, herzlichen Glückwunsch. Und ich habe auch mal gehört, dass das Wort Krise hat, glaube ich, im Chinesischen oder Japanischen oder so, im Schriftzeichen, hat das, glaube ich, so eine Zweiteiligkeit. Ich glaube, Chance und Wendung oder sowas in der Art, ne? Weil wir haben Krise ja immer als was sehr Bedrohliches im Kopf, ne? Aber es gibt andere Länder, die sehen quasi Krise als nahezu unumgänglich, dass Menschen in Krisen kommen sollten unbedingt. Ne? Deswegen beglückwünschst du die Menschen ja sogar, die sagen, ich bin in einer Krise. Ja, Gott sei Dank. Ne? Möchtest du da mal näher drauf eingehen? Du hast ja vorher auch schon deine Krise sozusagen gut angerissen. Aber warum glaubst du, dass es so wichtig ist, in eine Krise hineinzukommen? Und ich glaube, es ist natürlich auch wichtig, wie reagiert man auf etwas? Wie reagiert man auf eine Krise? Wie merke ich denn überhaupt, dass ich in einer Krise bin? Und warum ist es sehr, sehr gut, in einer zu sein, aus deiner Erfahrung?
Schau mal, wenn ein Kind Schuhe hat und es wird größer, das Kind, und es versucht sich krampfhaft in diese kleinen Schüchen zu stopfen. Ja, und will unbedingt aber noch 7 Jahre alt sein. Jetzt ist es aber schon 11. Und dann ist 13 und dann passt es immer weniger und die Schuhe drücken immer mehr. Und irgendwann kommst du da überhaupt nicht rein. Und dann musst du barfuß laufen und dann frierst du und so weiter. Ja. Und so sehe ich die Krise. Die Krise ist meistens ein Zeichen, ein Beweis, du bist größer aus der Situation geworden, in der du bist oder warst. Und ich sehe alles im Leben als eine Phase, auch das Glück. Und das Unglück ist auch eine Phase. Und der Moment, wo wir lernen, Dinge zu fühlen, zu durchfühlen und sich für neue Schuhe öffnen, dann können wir auch weiterkommen. Mhm. Im wahrsten Sinne, verstehst du? Und wenn wir aber so krampfhaft an, ich will aber, dass es so bleibt, wie es war. Ich will, dass die Beziehung funktioniert. Ich will aber so und so. Das Einzige, was passiert ist, du leidest immer mehr. Da kommt keine Erleichterung, keine Lösung. Es klappt einfach nicht. Und ich habe den Eindruck, wir akzeptieren in der Gesellschaft, vor allem in Deutschland leider, überwiegend die niedrige Energie. Das heißt, man richtet sich immer nur nach unten. Und die wenigsten sagen, ich entscheide mich jetzt aber für die Freude oder ich entscheide mich jetzt für das Glück. Sondern die meisten Leute gehen auch zur Therapie mit dem Wunsch, mach mich normal. Das, wenn Leute zu mir in Coaching kommen, sage ich denen auch sofort, es kann sein, dass du danach alles auf den Kopf stellst, weil die Idee von erklär mir, warum ich so bin und dann möchte ich aber auch wieder funktionsfähig sein und dann möchte ich wieder die Alte oder der Alte sein. Das geht nicht. Und wenn so ein Gefühl sich anschleicht von ich fühle mich hier nicht mehr wohl, es passt nicht mehr. Oh, oh, es passt nicht mehr. Oh nein, es passt nicht mehr. Und das wird dann immer größer und größer und dann beginnen die Probleme, weil dann beginnt die Sucht, dann beginnt das Ablenken, das Betäuben, Weggucken, wird schon wieder. Ja, dann geht man zum Paartherapeuten, dann geht man selber zum Therapeuten, dann Massage, dann Urlaub, dann eine Auszeit, es wird gleich wieder. Dann kommen Schlafprobleme dazu, Verdauungsprobleme, Herzrasen. So, es wird alles immer mehr, 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 mehr. Und ja, und im Grunde genommen, Heilung ist nicht einfach, aber Heilung kann schnell gehen. Es kann kurz und schmerzlos sein. Und zwar der Wahrheit ins Gesicht zu gucken. Und durch diesen Schmerz zu gehen. Ja, meine Mutter hat mich nie geliebt. Ja, mein Vater hat mich nie respektiert. Wow, tut weh. Und auf einmal lösen sich ganz schön viele Probleme, weil man es schafft, auszusprechen. Und oder auch vergangene Beziehungen. Wie viele Leute hängen an vergangenen Beziehungen? Oder an Sachen, die gescheitert sind? Die sind gescheitert, ja. Und mit Sicherheit wirst du die nicht mehr gut machen können, indem du dich noch 10 Jahre quälst. Es wird nichts mehr, es ist vorbei. Gewisse Dinge sind einfach vorbei. Deine Jugend ist vorbei. Bestimmte Dinge, bestimmte Chancen werden nicht mehr kommen. Bestimmte Dinge werden so bleiben, wie sie sind. Punkt. Und wenn man das sich eingesteht und sagt, ja Mist, bestimmte Dinge kommen nicht mehr, dann kannst du durch den Schmerz gehen und am anderen Ende sozusagen rauskommen und merken, aber das Leben, was bietet es denn noch alles? Das Leben hat so viele Facetten, weißt du? Und ich will überhaupt nicht sagen, dass ich irgendwie die Welt verstanden habe, weil ich habe auch keine Ahnung. Viele Dinge weiß ich auch noch überhaupt nicht. Aber eine Sache weiß ich, das Leben kann magisch sein, kann. Aber man muss sich durchaus der Magie öffnen. Von alleine kippt dir keiner ein Eimer Glitzer auf den Kopf. Das macht einfach keiner. Und keiner klingelt an deiner Tür und sagt, du, ich habe gesehen am Fenster, du bist cool, hier dein Buchvertrag. Das macht keiner. Oder, hey, an der Seite bist du auf die Bühne, ganz selten. Ganz selten. Sondern du musst dafür losgehen, du musst den Mut aufbringen, du dich dem stellen, dass man dich auch ablehnen wird. Und einer meiner Credos für mich in meinem Leben ist, ich will mir selbst sagen können, es hat nicht geklappt, aber ich habe alles probiert. Und das Witzige ist, wenn man alles probiert, alles, werden mindestens 3 Sachen von 10 funktionieren.
Das hat Michael Jordan mal gesagt. Michael Jordan ist ja der erfolgreichste Sportler aller Zeiten eigentlich. Und der hat mal gesagt, I can accept failure. Das heißt, ich kann einfach Fehler akzeptieren, but I can't accept not trying it. Also er kann es einfach nicht, also auch von seinem Teamkollegen sozusagen, ne? Er kann jeden Fehler bei sich selbst auch akzeptieren, auch bei anderen. Aber es gar nicht erst zu versuchen, das kann er nicht akzeptieren.
Ja, und so geht es mir tatsächlich auch, weil natürlich kannst du ja dich bei diesen 7 Sachen, die nicht geklappt haben, so doll aufhängen. Mhm. Ja, aber damals, und weißt du noch, und da wurde ich doch gemobbt. Ja, aber wirst du jetzt noch gemobbt? Nein, es ist vorbei. Es ist vorbei. Und dieser Satz ist auch so wichtig. Es ist vorbei. Mhm. Und der hat mir auch, der stand mal über meinem Laptop in meiner Heilungszeit. Mhm. Es ist vorbei. Wenn ich mal wieder in so ein Drama gefallen bin. Aber mein Gott, dann verstehen, es ist vorbei. Mhm. Du bist nicht mehr die 18-Jährige, die wieder mal eine Ablehnung bringt. Nein. Bist jetzt erwachsen und was ist, wenn es jetzt anders wird? Mhm. Was ist, wenn? Und ja, dieses, ich versuche alles und es ist vorbei. Es ist vorbei. Ja.
Voll. Ja, was ist, wenn nicht? So nach dem Motto, ja, aber was ist, wenn doch?
Ja, und ich habe irgendwo einen Spruch mal gelesen. Ich lese so viel, da weiß ich gar nicht mehr, ob das auf Instagram war oder von wo auch immer. Aber auf jeden Fall hieß es irgendwie so, dass man ja eher Angst hat vor dem eigenen Licht und von der Größe als vor dem Scheitern. Und ich glaube, und das beobachte ich, die meisten sind es gewöhnt, zu scheitern oder nichts zu erreichen oder wenig zu erreichen. Und dann tut man so, als wäre man ja komplett gescheitert in allen Ebenen. Weil man irgendwie davon ausgeht, es klappt ja eh nicht. Und weil man auch ein bisschen Angst hat, okay, was ist, wenn es gut geht? Oh, dann werde ich gesehen. Okay, stimmt. Und was ist dann? Ja, dann bekomme ich Kritik. Vielleicht. Weil wenn du sichtbar wirst, dann wächst du ja mit. Also dein Selbstbewusstsein verändert sich ja in der Sichtbarkeit. Und wenn du dann Kritik bekommst, dann wirst du es anders handeln, als wenn du, ja, vor 10 Jahren, also man wird halt älter oder selbstbewusster oder, ja.
Ja, verstehe.
Vielleicht auch ein bisschen cooler.
Ich kann das so gut nachvollziehen und ich kenne das auch ehrlich gesagt von mir, dass in der Psychologie, glaube ich, nennt man sekundärer Krankheitsgewinn, dass man quasi auch einen Vorteil davon hat, dass jetzt quasi das gerade noch nicht so ist, wie man gerne hätte, weil wenn man jetzt nicht den Erfolg hat, den man sich gerne wünscht, dann bekommt man ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Aufmerksamkeit von Menschen, ne, die einen vielleicht in irgendeiner Form bemitleiden, weil es jetzt gerade nicht so läuft, wie man sich's vorstellt. Ja. Und das würde dann alles wegfallen. Jetzt stell mir vor, ich hätte da voll den Erfolg, dann würden die Menschen ja gar nicht mehr nachfragen, ne, wie es mir geht oder sowas, weil die würden ja dann sehen, mir geht's gut. Oh, scheiße, was mache ich denn dann? Na, so weißt du, was ich meine? Man hat dann plötzlich auch irgendwie einen Grund, in seiner Komfortzone zu bleiben, weil es hat ja auch voll viele Vorteile. Aber der entscheidende Punkt ist ja, wir sind uns ja dieser Muster gar nicht bewusst, sondern es sind ja unterbewusste Mechanismen, die uns dann auch steuern und auch selbst klein halten, ne? Und uns vom Wachsen einfach auch abhalten. Und ich glaube, das Wichtigste ist, sein bewusstes Feld zu öffnen. Und du hast vorher was sehr Wichtiges in dem Nebensatz gesagt, was mir sehr, sehr gut gefällt, was mir in den Ohren geklingelt hat. Du hast gemeint, die meisten Menschen entscheiden sich nicht für die Freude und für das Glücklichsein, was ja impliziert, dass es immer nur eine Entscheidung entfernt ist. Ne?
Ich weiß, dafür habe ich schon viel Kritik bekommen. Und weißt du, und ich kann diese Kritik verstehen, weil die Freude manchmal schmerzvoll ist. Die Freude ist manchmal auch sehr einsam. Und manchmal ist das Leben so schmerzvoll gewesen, dass es einem unmöglich erscheint, dass man irgendwann aufrichtig lächelt und sagt, ja, es ist vorbei, es ist wirklich vorbei. Und es ist keine Entscheidung, eine Sekunde in die Entscheidung, aber die Entscheidung ist eine Übung. Es ist wie so eine Art Muskel. Es ist ein Muskel, den man trainiert, jeden Tag, jeden verdammten Tag. Mhm. Dass man sagt, okay, und jetzt öffne ich mich nochmal für die Freude. Mhm. Okay, jetzt habe ich richtig Angst, ich habe richtig Schiss. Und ich öffne mich jetzt für die Freude.
Möchtest du da mal ein ganz konkretes Beispiel geben, dass es wirklich auch so greifbar ist? Was könnten das für Momente sein, wo man sich denkt, oh, jetzt kommt echt die Angst und jetzt kann ich mich auch in dem Moment der Freude zuwenden, obwohl ich Angst habe sozusagen oder genau deshalb vielleicht sogar, ohne die Angst zu ignorieren. Mhm. Ne? Die Angst ist ja auch ein Botschafter für irgendwas, die möchte ja auch irgendwas sagen.
Mhm. Ja, zum Beispiel in Sachen Business. Ja, also alles, was mit Geld zu tun hat. Mhm. Es läuft ja nicht immer so, wie man sich das wünscht. Und auch wenn das manchmal so aussieht. Aber manchmal hat man einen Kurs oder eine Idee oder ein Produkt und keiner kauft es. Oder zu wenig kaufen es. Es ist so. Und in diesem Moment kommt dann die Angst. Oh, wie soll ich das jetzt machen? Und die verstehen mich nicht und die Reichweite und ich komme gar nicht. Ja, und dann steigt so eine Unsicherheit, die so richtig wie so ein Schlamm so von unten hochkommt und man merkt, oh, jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer. Und in diesem Moment, wo es so richtig schon unter der Nase steht, zu merken, okay, warte mal. Wenn ich jetzt aber in der Freude wäre oder in der Leichtigkeit, welche Entscheidung würde ich jetzt treffen? Mhm. Ah, dann würde ich das machen. Ja, okay, okay. Ja, und dann meistens mache ich dann so, dass ich eine Runde meine Atemgeschichte mache, eine Stunde lang geht das. Und dann habe ich einen klaren Kopf. Und okay, gut. Ist es wirklich schlimm? Nein, noch nicht komplett. Noch kann ich, noch geht's. Und vielleicht kann ich das so lösen. Wen kann ich denn? Vielleicht kann ich den anrufen. Vielleicht kann man das, ja. Ja, und auf einmal aktivieren sich Ideen, weil die Angst macht dich eng und die Angst macht dich so, du kannst die Lösung einfach nicht mehr sehen, du kannst sie nicht mehr fühlen. Und in der Öffnung aber kannst du, erstmal brauchst du einen klaren Kopf, bevor du irgendetwas machst, noch vor der Freude, brauchst du einen klaren Kopf. Weil dann kannst du überhaupt sagen, okay, warte mal, was denke ich gerade die ganze Zeit? Ich denke gerade die ganze Zeit, dass ich es nicht hinbekomme. Gut, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es dann hinbekomme? Ja, eher nicht so hoch. Das heißt, in diesem Moment dann zu sagen, sich auf sich selbst und die eigene Intelligenz zu verlassen. Mhm. Weil wir sind halt ja auch keine Säuglinge und wir sind nicht so unerfahren, ja. Also, und weißt du, was noch ist? Gerade die Geschichtenerzähler unter uns. Wir brauchen Geschichten, um glaubwürdig zu sein. Und wie genau soll das Leben überhaupt aus uns starke Persönlichkeiten machen, wenn jede Idee funktioniert? Mhm. Und was ist, wenn der Herzensweg gar nicht darum geht, sichtbar und im Rampenlicht erfolgreich zu sein, sondern was ist, wenn der Herzensweg darum geht, die Tiefe zu fühlen. Und wenn das der Herzensweg ist, dann musst du in die Tiefe aber auch gehen. Ja, und so sehe ich das. Und irgendwann habe ich sogar gemerkt, ich schaffe es nicht immer, aber manchmal, während ich traurig bin oder wütend, gleichzeitig die Freude zu fühlen. Weil die Freude bedeutet nicht, dass man einfach nur gut gelaunt tanzt und energiereich ist, sondern Freude ist sowas, eine Grundschwingung, weißt du, eine Grundebene des Charakters irgendwie. Ich weiß nicht, ob du es verstehst.
Ja, vielleicht auch. Ich hab das jetzt so verstanden, dass du Freude eigentlich nahezu gleichsetzt mit Annahme. Also bedeutet, ja. du akzeptierst, dass es jetzt gerade da ist. Du akzeptierst, dass es so ist, wie es ist, weil du weißt, es ist gerade für etwas da. Ne? Ich bin gerade wütend, bin gerade traurig und bist nahezu dankbar und freudig dafür, dass dieses Gefühl jetzt da sein darf, weil es wichtig ist, das gerade durchzufühlen. Ne? So habe ich verstanden.
Ja, danke dir. Das hast du gut übersetzt. Ja, so eine Grundlebendigkeit. Mhm. Ich bin für die Lebendigkeit und keiner ist jemals an der Traurigkeit gestorben. Und auch an der Angst. Man stirbt nicht an den Gefühlen. Aber die zu durchfühlen und dann, okay. Und dann wieder in den Kopf zu gehen. Dann, ja.
Das ist so schön. Und ich finde es auch so wichtig, das nochmal zu sagen, dass es nicht darum geht, ein Gefühl zu ersetzen. Ne? Bedeutet, ich merke gerade, ich bin total traurig. Freude, wo ist sie denn? Schnell wieder zurück. Ne? Und das geht's ja gar nicht. Im Gegenteil, das ist ja dann toxisch. Und die Energie bleibt ja in einem und will dann irgendwann nur noch mehr raus. Ne?
Genau, also die Energie lügt nicht. Und wenn du irgendwas nicht bis zum Ende fühlst, dann setzt sich das als eine Krankheit in dem Körper fest oder als eine Energieblockade oder was auch immer.
Ja.
Also fühlen ist das A und O, egal von welchem Gefühl. Und die Freude ist wie so eine Art Essenz. Also, und das ist eine Entscheidung. Das meinte ich. Du kannst entscheiden, lebe ich mit der Grundebene der Freude oder Grundebene von Angst. Das ist eine Entscheidung. Was liegt auf dem Boden? Aber alles andere, das ist eh da. Also mal bist du wütend, dann freust du dich, dann denkst du wieder, oh geil, ich habe so eine gute Idee, ne? Die Welt gehört mir sozusagen. Und dann denkst du, meine Güte, was habe ich vor einer Woche geheult? Ist doch alles gut. Und dann drei Tage später klappt wieder was nicht. Und es ist ein Auf und Ab.
Ich verstehe es so gut, ja. Auf welchen Nährboden fällt das Ganze, ne? Also wächst dann auf diesem Nährboden der Freude wieder was? Was da drauf gefallen ist und durchgefühlt wurde? Oder versickert es einfach im Schlamm der Angst sozusagen und wird erstickt und es passiert gar nichts daraus, außer dass vielleicht noch mehr Angst kommt. Ich fühle das so sehr, ich habe da viele Bilder im Kopf. Lass uns mal noch reinsteigen bitte in dein Buch, weil ich finde das so faszinierend. Vielleicht möchtest du mal einfach so ein Geschmäckchen, so ein Vorgeschmack sozusagen einfach vermitteln. Für wen ist denn dieses Buch geschrieben worden? Hast du da eine Person im Kopf gehabt, wo du sagst, ja, genau diese Art von Person soll dieses Buch lesen, weil für die ist die Transformation nach diesem Buch am höchsten? Oder hast du einfach quasi deine Geschichte einfach mal in ein Buch gepackt? Wie ist das alles entstanden?
Ich habe, das war nicht meine Geschichte, es ist nicht meine Geschichte. Mhm. Ich habe bestimmte Situationen aus meinem Leben erzählt, wie zum Beispiel Thema Freude, Ich habe das Thema Weihnachten genommen. Meine Mutter mag nämlich kein Weihnachten.
Okay.
Und sie hatte an Weihnachten immer total schlechte Laune. Und irgendwann habe ich mir auch eingeredet, dass ich Weihnachten nicht mag. Und bis ich irgendwann verstanden habe, das stimmt gar nicht. Ich möchte Weihnachten feiern und ich mag Weihnachten auch. Und das, dieser mit der Freude zu trotzen, ja, auch wenn dein engstes Umfeld keine Lust hat. Und ich habe das Buch geschrieben, das ist sehr, sehr warm geschrieben, für Menschen, ich habe das so genannt, die Menschen, die Liebeskummer mit dem Leben haben. Ja. Wenn man so das Gefühl hat, es gibt keine Hilfe, es gibt keinen Ausweg, nichts funktioniert. Und dann labern wir hier jetzt auch schon wieder über die Freude. Und, und das hört sich für viele Menschen in dieser Phase als total pathetisch und doof an. Und das kann ich nachvollziehen. Und dieses ich Buch auch. Ist nicht pathetisch und nicht aufgezwungen positiv, sondern es ist wie so eine Art, weißt du, wie so eine Art Decke oder warmer Kakao an einem Herbsttag. So ein Gefühl von, es ist alles gut, ich bin da. Und mir haben viele, viele Menschen geschrieben, die waren so traurig, dass sie gemerkt haben, es sind 39 Seiten. Das Buch ist gleich vorbei und die waren noch nicht fertig emotional damit. Mhm. Und wenn ich das nächste Buch schreiben würde, ich glaube, da würde ich es ein bisschen mit mehr Feuer machen. Aber das Buch ist so ganz, ganz lauwarmes Wasser, ganz, ganz sanft. Mhm. Und es ist eher eine Erinnerung, weil ich bin überzeugt, ich kann niemandem was beibringen, aber ich kann erinnern und ich sehe die Menschen, ich beobachte die Menschen sehr genau und ich fühle ganz, ganz viel und das, was ich fühle, habe ich aufgeschrieben.
Mhm. Ja. Das ist so eine wichtige Erinnerung im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde das auch, es ist unsere Intelligenz, die so tief in uns schlummert, ist so groß, sie darf einfach nur wieder neu erweckt werden oder eben durch Inspiration einfach dran erinnert werden. Ich glaube, wir wissen alles. Wir wissen, glaube ich, von klein an, was gut, was schlecht ist. Ich glaube, das Wichtigste ist, uns immer wieder dran erinnern zu lassen, na, dass wir die Offenheit haben. Ah, stimmt, so war das ja.
Ja, und auch diese Erinnerung, dass nicht alles ist möglich. Es ist nicht alles möglich. Aber wenn dich eine Idee nicht loslässt, dann solltest du es probieren. Weil, ich werde keine Tänzerin mehr werden. Das ist doch klar, ja. Aber vielleicht kann ich irgendwann trotzdem DJ sein. Mhm. Und das Tanzen auf einer anderen Ebene machen. Und was ich damit sagen möchte, ist, sich lernen, und dazu ist das Buch so gut, die Vergangenheit ohne Groll zu reflektieren. Also wirklich zu fühlen, ja stimmt, so war das. Das ist meine Geschichte. Das ist meine Landkarte, meine Seele, stimmt. Und die kannst du nicht kopieren. Deswegen ist es ja anmaßend, wenn ich sagen würde, so und so geht das, weil ich habe meine eigene Landkarte, die ich immer noch entdecke und du hast deine.
Du kannst nur sagen, so und so ging es für mich. Probier es aus, ob es für dich auch geht. Ich kann es dir nicht sagen.
Genau, beziehungsweise ich weiß nicht, ob du nach links oder rechts gehen sollst oder Aber ich kann dir einen Tipp geben, wie man die Landkarte entfaltet, wie man sie genau vielleicht entdeckt. Aber wie sie aussieht, das weiß ich nicht. So würde ich es beschreiben. Und so wünsche ich mir das auch, dass wir alle so miteinander auch umgehen und ja.
So schön. Du hast vorher gemeint, du gibst Coachings, auch Breathwork-Sessions. Wie kann man sich das vorstellen? Wann darf man sich da bei dir melden, wenn man das Gefühl hat, es resoniert jetzt sehr? Was kann man denn da quasi, ich sage jetzt mal, erwarten sozusagen von den Coachings? Oder wann ist man bei dir richtig aufgehoben?
Also mit mir kann man auf drei verschiedenen, sage ich mal, Ebenen arbeiten. Einmal Coaching, steht alles auf der Website. Und die Breathwork-Sachen, die gibt es einmal im Monat digital. Also immer am 6. Abends um 19:30 Uhr habe ich mir einfach festgelegt, da muss ich nicht immer nachdenken, wann die nächste Session ist, also immer am 6. Und genau, und es gibt manchmal noch Kurse zu bestimmten Themen. Genau, mein Thema ist innere Freiheit. Innere Freiheit, die im Außen sichtbar wird. Und was aber genau die Freiheit ist, weiß ich nicht. Ist auch egal. Es ist völlig egal. Meistens, weißt du, wir projizieren ja die Blockaden so auf irgendwelche Sachen, wie ich weiß nicht, wie eine Website geht oder keine Ahnung, ja, zum Thema Business. Und ich glaube, vieles ist einfach die Erlaubnis, groß zu werden. Und bei dieser Erlaubnis, sich selbst zu erlauben, groß zu werden, da begleite ich Menschen. Also ich bin nicht die Richtige, wenn man noch in der akuten Krise ist. Da ist das Buch eher gut, und das, ja, und vielleicht auch andere Menschen als Begleitung. Ich bin eher für die Frau danach. Also wenn man das Gefühl hat, ah, ich bin aus dem Gröbsten raus und jetzt möchte ich aber lernen, Emotionen zu managen. Ich möchte lernen, anders zu kommunizieren und mein Ding zu machen. Und was bedeutet eigentlich mein Ding? Ja, also Udo Lindenberg hat es ja auch mal, ich mache mein Ding, egal was die anderen sagen. Und ich bin kein Udo-Fan, aber das Lied mag ich. Und ja, ich mache mein Ding und das wünsche ich allen so sehr, weil wir wollen ja alle Vielfalt und Diversity und alles bunt. Es funktioniert aber nur, wenn Leute ihr Ding machen und ihr Ding machen dürfen. Und da bin ich so die Richtige, wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt, ich bin aus dem Gröbsten raus und was kann das Leben noch so?
Sehr schön, fühle ich total. Werden wir auf jeden Fall alles unter der Podcast-Folge verlinken. Und ich würde dir
Danke
voll
dir.
gerne, ihr Lieben, gerne, ich würde dir voll gerne jetzt noch zwei Abschlussfragen stellen, die ich meinem Podcast stelle. Und die erste Frage, die nenne ich so überschriftsartig das Lieblingsgefühl der Anastasia. Und zwar stell dir einfach mal den, naja, vermeintlich perfekten Tag vor. Eigentlich geht es mehr um das Lieblingsgefühl. Wenn du quasi jetzt von morgens bis abends einfach beschreiben würdest, was wären da für Tätigkeiten am Start, die dein Lieblingsgefühl zuverlässig hervorrufen, sozusagen, wo du sagst, oh ja, wenn ich das mache, dann kommt mein Lieblingsgefühl einfach immer zuverlässig zu mir. Also erstens, was ist dein Lieblingsgefühl und B, was löst es aus?
Lieblingsgefühl, alle denken jetzt wahrscheinlich, ich sage die Freude, aber es stimmt. Aber ich sage nicht die Freude, sondern ich sage eher, wobei ist es ein Gefühl, friedvoll? Ist das ein Gefühl?
Würde ich schon
Würde
sagen.
ich schon auch sagen. Ja, also friedvoll ist mein Lieblingsgefühl, wenn es keine dollen Auf- und Abs gibt, also nicht zu doll nach unten, aber auch nicht zu doll in die Freude, dass man auch schon wieder so drüber ist, sondern eher so ein ganz sanftes, friedvolles Gefühl mit dem Leben, mit meinem Körper, mit mir, mit allem, was ist, mit allem, was ist und was löst es aus? Wenn ich Kakao trinke, ich stehe auf Kakao, aber eher auf den Rohkakao tatsächlich. Jetzt habe ich alle Klischees einer Spirifrau erfüllt, aber was soll ich machen? Wenn ich einen Kakao trinke und in der Natur bin, ich bin gerne im Wald, ja, gute Beleuchtung ist mir wichtig, tatsächlich in meiner Wohnung.
Ja.
Die richtigen Lichter an. Es riecht gut. Und irgendwie was Gutes essen, gute Musik hören, so. Weißt du, und keine Eile haben. Ich habe keine Eile, was zu machen. Ich habe jetzt keine Eile, den Newsletter zu schreiben oder irgendwas. Ich habe einfach keine Eile und das ist so gut. So
in Balance zu sein, ne?
Es ist einfach alles gut und das liebe ich so sehr.
Man spürt es gerade sehr. Du fühlst dich gerade voll rein.
Ja, dann ist es richtig, dann zu gucken, lese ich jetzt ein Buch oder gucke ich einfach in die Gegend. Manchmal gucke ich auch einfach in die Gegend. Ich glaube, weil ich mich so wenig bewegen kann, vergesse ich das. Also habe ich ja keine Ahnung, die Impulse sind bei mir anders, weißt du? Dann gucke ich an die Wand und überlege, was mache ich jetzt als nächstes? Ach, das mag ich. Ich mag das Gefühl der Langsamkeit auch, mir zu erlauben.
Entschleunigung. Ich glaube, das können wir alle sehr gut brauchen. Ja, verstehe ich so gut.
Ja.
Oh, danke fürs Teilen.
Klarer Kopf und Langsamkeit. Oh.
Schön. Das ist, glaube ich, das wahre Geschenk mittlerweile, weil früher war es immer so, boah, wer kann in kürzerer Zeit möglichst viel schnell erreichen und so. Und jetzt ist es, glaube ich, wer kann am besten endlich mal wieder nichts tun, ne? Und endlich mal wieder entschleunigen, entspannen, vielleicht nur mal eine Sache tun. Das wäre auch schon mal was Neues.
Genau. Ja, genau, eine Sache und auch so ungezwungen, diese nicht diese Verbissenheit. Ich glaube, ich mache mir gleich einen Kakao.
Gut, ey. Sehr gut. Oh, wow. Danke für die Antwort. Mega. Ich würde dir gerne eine Frage stellen.
Gerne.
Und die nenne ich immer den Magic Snap. Also wenn du quasi, wenn der Schnips ertönt sozusagen und es wäre von einer Sekunde auf die andere, etwas auf der ganzen Welt anders, wo du sagst, wow, das würde meinem Wertesystem maximal entsprechen, zum Beispiel in den Köpfen der Menschen oder irgendwas Physisches in der Welt, irgendwas Energetisches, wo du sagst, ja, ich habe einen Snap habe ich frei. Was wäre das? Was du der Welt sozusagen im Namen deines Wertesystems wünschen würdest.
Ich würde das Geld abschaffen.
Ah, wow, die Antwort kam schon ein paar Mal tatsächlich. Das ist sehr interessant.
Ich würde das Geld abschaffen. Ich würde das Geld anders machen, aber so wie es ist, unsere größten psychischen Erkrankungen oder emotionalen Probleme kommen nicht aus uns, sondern die kommen vom System. Und damit bin ich immer weniger einverstanden, dass Menschen im Kapitalismus versuchen zu heilen. Auch wichtig, natürlich, wir haben alle individuelle auch Sachen. Und das System sich aber nicht ändert, das geht nicht. Und deswegen ist so einer meiner Wünsche auch, dass wir lernen, so eine Art Anarchie für uns selbst zu leben, also eben zu machen, was man will.
Mhm.
Und dadurch auch ein Stück weit ein Mittelfinger dem System entgegenzustrecken und zu sagen, ich mache mein Ding. Und das ist das, was ich uns allen wünsche. So eine Art Rebellion.
Mhm.
Ja. Und weg mit dem Geld. Ja.
Ich habe das Gefühl, dass sich ganz viele Systeme gerade selbst abschaffen. Ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, dass gerade das alles noch ein sehr lauter Aufschrei ist von einer Welt, die es vielleicht so nicht mehr geben wird. Das ist mein Gefühl.
Mhm. Ich meinst auch, die Frage ist nur, wie wird es geendet? Wie wird es enden?
Ich glaube nicht, dass das System sich ändert, sondern ich glaube, dass sich jeder Mensch auf der Welt die eigene Welt transformieren sollte, muss, um dass sich im Außen was Neues zeigen darf. Und ich habe das Gefühl, das passiert gerade. Ich habe das Gefühl, es passiert sehr viel Transformation in jedem einzelnen Menschen, was zu einer kollektiven Transformation führt. Energetisch, rein auf Energieebene. Bewusstseinsebene. Mhm. Ich glaube, ich habe das Gefühl, das bewusste Feld der Menschen endet. Jeden Tag wird es so ein bisschen weiter.
Definitiv. Zu 100%. Und das bleibt nicht spurlos an dem, also es geht nicht spurlos an dem System, sage ich mal, vorbei.
Geht gar nicht.
Weil, erweiterte Bewusstseine sind nicht mehr einverstanden. Also sie werden es einfach nicht mehr schaffen. Also es matcht einfach nicht mehr. Und deshalb, also das ist jetzt wahrscheinlich eine ganz eigene Folge, die wir machen müssen, aber es wird einfach nicht funktionieren. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht.
Es wird weitergehen. Das ist schon mal klar. Und es wird sich die Lösung zeigen, die jetzt gerade dran ist und die aber auch das Kollektiv will.
Das stimmt. Ja.
Darüber glaube ich, muss man sich auch gar keine Gedanken machen.
Ja, oder wir reden darüber in 5 Jahren nochmal und sagen, weißt du noch?
Ja, jetzt wissen wir, wie sich es gelöst hat.
Mhm. Genau, ja. Hey, ich freue mich auf unser Wiedersehen irgendwann.
Mich auch. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für deine sehr, sehr berührende Geschichte. Danke für die Impulse, die du geteilt hast. Und ich freue mich sehr, wenn ganz viel Liebe zu dir fließt aufgrund dieses schönen Gespräches.
Danke dir.
Liebend, liebend gerne. Bis sehr bald.
Da sind wir wieder zurück aus dem Interview mit Anastasia. Und ich kann dir nur von Herzen empfehlen, Anastasia Liebe zu schicken und dich einfach mal in ihre Welt hinein zu begeben. Es ist so inspirierend. Auch ihr Buch ist ganz, ganz wundervoll. Du bist in einer Krise? Herzlichen Glückwunsch. Jetzt wird alles gut. So heißt ihr Buch. Und ich liebe es. Hol's dir und lass dich von Anastasia inspirieren. Wenn dir das Gespräch heute gefallen hat, dann teile es gerne mit Menschen in deinem Umfeld, von denen du glaubst, dass ihnen die Inhalte weiterhelfen. Melde dich bei Anastasia. Wie gesagt, lass ihr eine liebe Nachricht da auf Instagram. Du findest alle Links zu Anastasia in den Shownotes. Auch auf ihrer Webseite kommst du durch die Shownotes, auf Instagram und so weiter. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Sackenlassen dieses Gesprächs, beim Nachwirken. Und freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören im Oldest Soul Podcast. Let it flow, let it grow. Dein Adrian, bye bye.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the only